Ich lade euch ein, eure Bibeln zu nehmen und mit mir Römer Kapitel 5 aufzuschlagen. Wir werden die Verse 12 bis 15 studieren. Römer Kapitel 5, Vers 12 bis 15. Es ist schon fast einen Monat her, seit wir das letzte Mal im Buch der Römer waren. Lasst mich euch kurz erinnern, wo wir sind in dem Text der Heiligen Schrift. Wenn ihr uns besucht, wir haben Vers für Vers studiert, von Kapitel 1, Vers 1 bis hier jetzt, 5, Vers 11. Und wir werden genau dort weitermachen, wo wir aufgehört haben. Wir glauben, dass Gott das Wort eingegeben hat, nicht nur jedes einzelne Wort, sondern auch die Reihenfolge. Die ist gut zu Lehre und um für uns zu verstehen. Das Kapitel 5 fängt einen Abschnitt an, der das Buch der Gerechtfertigung aus Glauben genannt wird. Rechtfertigung bedeutet es, wie kann es sein, dass wir vor Gott stehen, geheiligt und nicht verdammt? Und die Antwort der Schrift ist einfach nur durch Glauben. Durch Glauben können wir vor Gott stehen und nicht verdammt werden. Durch Glauben können wir stehen, in Jesus Christus, gekleidet in den Dingen, die er getan hat. Sie werden uns gegeben, einfach dadurch, dass wir an ihn glauben. Und wenn wir jetzt hier weiter vorangehen, in diesem fünften Kapitel, dann kommen wir zu einem Abschnitt, in dem Paulus biblische und philosophische Logik benutzt. Und deswegen werdet ihr jetzt hier merken, dass Paulus eine logische Sprache benutzt. Vers 12 fängt zum Beispiel deswegen auch mit darum an. Das heißt, es baut darauf auf, was schon vorher passiert ist. Paulus' Argument ist also geordnet und ist logisch, hat Konsequenzen. Deswegen lasst jetzt eure Aufmerksamkeit auf Gottes heiliges Wort gehen. Das ist das heilige, unfehlbare und inspirierte Wort Gottes. Darum, so wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Denn bis zu dem Gesetz war Sünde in der Welt. Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz da ist. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose, selbst über die, die nicht gesündigt hatten in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Vorbild des Zukünftigen ist. Ist nicht aber wie die Übertretung, so auch die Gnadengabe? Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in Gnade, die durch den einen Menschen Jesus Christus ist, zu den vielen überströmend geworden. Es soll mehr erstrebt werden als Gold und viel Gold. Es ist auch süßer als Honig. Das ist das Gesetz des Herrn. Lasst unsere Aufmerksamkeit darauf richten jetzt. Wir wollen beten. Vater im Himmel, wir haben dich reden gehört in diesem Text der Schrift. O Vater, öffne unsere Herzen und gib unserem Verstand Verständnis, dass wir ihn festhalten können, das Lamm, das geschlachtet wurde, unseren Erlöser, unseren Herrn, unseren Helfer und unseren Freund Jesus Christus. Wir bitten all das in Jesus' Namen. Amen. Sehr oft arbeitet die Bibel wie ein Spiegel. Und jeder von euch hat einen Spiegel in eurem Zuhause. Ihr habt Spiegel in eurem Auto. Und Spiegel sind sehr hilfreich. Sie funktionieren auf mehrere verschiedene Arten. Ein Weg, wie sie arbeiten, ist, dass sie unser Aussehen widerspiegeln zu uns. Ich weiß nicht, bei euch habt ihr... Ja, ich habe schon oft in den Spiegel geschaut und habe gesehen, oh, da ist ja irgendwas auf meinem Kopf oder auf meinem T-Shirt ist, was ich sonst nicht gesehen hätte. Und sonst würde ich einen ganzen Tag rumlaufen mit Rasierschaum in meinem Bart, weil ich es nicht gesehen hätte, wenn ich nicht in den Spiegel geschaut hätte. Die Realität wird mir zurückgespiegelt durch den Spiegel. Und so funktioniert auch manchmal die Bibel als Spiegel. Sie zeigen uns, wer wir wirklich sind. Nicht nur, wie wir uns fühlen, sondern wie wir für die Welt aussehen. Und sie zeigen uns manchmal auch den Dreck, den wir mit uns herumtragen, über den wir gar nicht bemerken, wenn er uns nicht gezeigt wird. Manchmal zeigen uns die Spiegel auch, dass sie zeigen uns auch das Gegenteil. Wenn ihr einen Spiegel an euer Buch haltet, an ein Buch, zum Beispiel die Bibel haltet, dann würdet ihr sehen, dass im Spiegel die Worte falsch rum gezeigt werden. Glaubt es mir vielleicht nicht, dann probiert es mal aus. Wenn ihr in einen Spiegel schaut, dann seht ihr alles in Spiegelschrift, seht ihr alles falsch rum. Und deswegen zeigt uns die Bibel hier zum Beispiel einen Gegensatz. So zwei Männer, die aber genau das Gegenteil voneinander tun. Der eine Mann wird hier genannt in Vers 12. Darum, so wie durch einen Menschen, das ist Adam, der Repräsentant für alle Menschheit. Und dann gibt es dort noch den anderen Menschen, der Herr Jesus Christus, der Zweite, der Bessere, der richtig rumme, nicht in Spiegelschrift, sondern der in richtig herum ist, die Spiegelung von Adam, aber richtig herum. Deswegen möchte Paulus uns hier wirklich zeigen, wer wir wirklich sind und wer Adam war und wer Christus ist. All das soll uns diese Stelle hier zeigen. Ich möchte drei Dinge hervorheben heute Morgen. Das erste ist Sünde. Der erste Punkt, den ich möchte, dass ihr seht, ist Sünde. Vers 13 und 14 ist der zweite Sache, die Herrschaft des Todes. Vers 13 und 14. Und dann in Vers 15 das kostenlose Geschenk. Sünde, die Herrschaft des Todes, das kostenlose Geschenk. Wenn wir in Vers 12 kommen, dann haben wir einen Übergang. Und ich habe gesagt, Paulus benutzt hier die logische Sprache. Dieser Vers geht weiter von dem, was direkt davor war. Was kommt denn davor? Es ist das Zeugnis dessen, was Jesus getan hat. In Vers 10, dort ist unser Kontext. Denn wenn wir, da wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Also was Paulus lehrt, dass in Jesus Christus gibt es Versöhnung von einer Beziehung, die zerstört war. Sünde hat dieses Band zwischen dem Schöpfer und uns gebrochen und Christus hat es repariert. In seinem Tod ist Gottes Zorn vollständig weggenommen, befriedigt in uns. Es gibt keinen Zorn mehr, der uns gegenüber geht, die wir an Christus glauben. Das, was wir also jetzt hören, es bezieht sich auf das, was davor kam. Es ist nicht losgelöst davon, sondern es wegen dem, was Paulus gesagt hat. Darum, so wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, Vers 12 jetzt, und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Das hört sich an wie ein Sprung vielleicht ein bisschen, aber ich möchte euch sagen, Paulus erklärt uns, was Sünde ist, damit wir verstehen können, was Jesus getan hat. Deswegen gehen wir jetzt in Vers 12 mit der Haltung dessen, was Jesus getan hat, um uns mit Gott zu versöhnen. In all dem müssen wir ein richtiges Verständnis haben dessen, was Sünde ist, bevor wir ein richtiges Verständnis davon haben können, was Jesus Tod für Sünder bedeuten kann. Es gibt also ein paar Grundannahmen. Paulus in seiner logischen Sprache möchte uns einige Dinge genau beibringen. Die erste Grundannahme ist das, dass die Sünde in die Welt gekommen ist durch einen Menschen. Die Sünde ist nicht in die Welt gekommen als eine natürliche, kreierte, geschaffene Sache. Es ist nicht irgendwas, was Gott gemacht hat, sondern es ist etwas, das der Mensch in die Welt gebracht hat. So fing es an. Die Sünde kam in die Welt durch den einen Menschen. Es ist eine ganze Besonderheit und wir müssen es auch in unserem Kopf behalten, weil wenn wir durch einen Menschen gerettet werden, macht es nur Sinn, wenn es auch die Sünde durch einen Menschen in die Welt kam. Es ist ein wichtiger Unterschied. So wie durch einen Menschen wir gerettet sind, so ist das Spiegelbild dessen, dass durch einen Menschen die Sünde kam. Wer ist dieser Mensch? Es ist Adam, unser Vater, der erste Mensch, der gelebt hat, der aus dessen Rippe, aus seiner Seite die Rippe genommen wurde, um die Frau zu schaffen. Der Träger, der das Bild, das Abbild des Gottes ist. Und Paulus sagt, Sünde fing an durch ihn, durch sein Herz, durch seinen Gedanken, durch seine Taten kam die Sünde in diese Welt. Und er macht jetzt hier einen zweiten Grundaussage. Nicht nur kam die Sünde durch einen Menschen, sondern der Tod kam durch die Sünde. Und durch die Sünde der Tod. Die zweite Grundannahme. Und das ist wichtig, weil er uns einen Bezug dazu gibt, was der Tod wirklich ist. Sehr oft hört man Menschen Kommentare machen über den Tod, die uns helfen sollen, dass wir über den Tod, über das Leiden dort hinwegkommen, über den Verlust eines Geliebten oder die Angst, die wir vielleicht auch davor haben. Sie sagen vielleicht etwas wie, der Tod ist Teil des Lebens. Es gehört einfach mit dazu, es ist Teil des großen Zirkels. Aber habt ihr mal wirklich drüber nachgedacht? Und ich möchte euch einladen, heute Morgen biblisch darüber zu denken, dass der Tod Teil des Lebens ist. Das macht überhaupt keinen Sinn. Der Tod ist das Gegenteil des Lebens. Es ist nicht Teil des Lebens. Der Tod ist das Gegenteil vom Leben. Es ist das völlige Losgelöstsein vom Leben, ist der Tod. Es gibt kein Leben in einem toten Ding. Wir können nichts erleben, erfahren dort im Tod. Und was sagt Paulus uns? Paulus sagt, dass der Tod durch die Sünde kam. Es gibt also einen Zusammenhang zwischen Tod und Sünde. Der Tod ist die Bestrafung oder die Folge, die logische Folge der Sünde. Das, was automatisch kommen muss, nachdem ein Mann oder eine Frau oder ein Kind gegen seinen Schöpfer rebelliert. Tod und Sünde sind vereint. Es ist die logische Konsequenz der Sünde. Es ist wirklich die Bestrafung für die Sünde. Diese Sachen hängen zusammen. Und dann gehen wir weiter und lesen, und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Die dritte Grundannahme, die dritte Sache, die er möchte, dass wir sehen, die er uns sagt, es ist nicht nur, dass die Sünde durch einen Menschen kam und dass der Tod die Folge von Sünde und die Bestrafung dafür ist, sondern dass der Tod sich zu allen Menschen ausgebreitet hat, weil alle gesündigt haben. Und jetzt sagst du vielleicht, hey, stopp, jetzt sagst du ja viel mehr. In jeder Grundannahme sagst du uns immer nur eine Sage und jetzt sagst du uns viel mehr. Nicht nur einen einzigen Fakt, sondern einen Haufen Sachen. Du sagst uns, dass der Tod sich ausgebreitet hat, dass er von hier nach dort sich ausbreitet und dass er Sünde und Rebellion, dass er an Sünde und Rebellion liegt. Aber jetzt sagst du uns, dass er auch sich auf alle Menschen ausbreitet. Warum? Weil alle gesündigt haben. Und Paulus sagt, ja, ihr habt mich genau richtig verstanden. Das ist genau das, was ich sage. Und jetzt, Moment mal, aber du sagst doch, es gibt einen Sünder, das war Adam. Er hat in dem Garten gesündigt, er hat die verbotene Frucht genommen. Er hat gegen Gott rebelliert und gegen sein Kommando, sein Gebot. Er ist doch der Sünder. Warum muss ich denn bezahlen dafür, was er getan hat? Nun, das ist deswegen, weil Paulus hier sagt, dass es eine Beziehung gibt zwischen Adam, dem ersten Sünder, und allen seinen Kindern, die nach ihm gekommen sind. Es gibt dort eine Beziehung. Adam ist der Repräsentant. Er ist einer, der genau wie wir ist, der uns zuvor gekommen ist, der an unserer Stelle gehandelt hat vor Gott. Deswegen deswegen haben wir Probleme mit all den Dingen, die er nicht richtig gemacht hat. Und jetzt sagst du vielleicht, hey Pastor, das stört mich aber ganz schön. Und das liegt daran, dass du in einer demokratischen Gesellschaft lebt, in der ihr wählen könnt. Und jetzt sagst du vielleicht, ich habe nicht für Adam gewählt, ich habe ihn nicht gewählt. Aber das ist nicht so eine Art von Sache. Und vielleicht habt ihr manchmal politische Leiter, die gewählt werden. Manchmal vielleicht sogar der, für den ihr gewählt habt. Und ihr seht diesen Politiker Dinge sagen und tun, ein Gesetz schreiben, wo ihr sagt, ich würde niemals wollen, dass er das getan hat. Und deswegen haben wir ein Problem, weil die Person, die ich gewählt habe als meinen Repräsentanten, der hat irgendwas getan, was ich nicht möchte. Das ist ein sehr weltlicher und natürlicher Gedanke, über wie die Dinge zusammenhängen, zumindest in den Leben, die wir leben. Aber das ist nie und nimmer ein volles oder gültiges Bild unserer Beziehung zu Adam. Es wurde nicht von uns gewählt, sondern von Gott. Gott kennt sein Herz, Gott kennt unsere Herzen viel besser, als wir jemals das Herz von einem gewählten Offiziellen kennen können. Wir können sehen, ihre leeren Versprechungen, die sie sagen, aber wir können nicht wissen, was sie in der oder der Situation tun werden. Unsere Wahrnehmung ist eingeschränkt. Aber Gott ist nicht so. Bei ihm ist es nicht so. Er hat Adam gewählt, um in deiner und meiner Stelle zu stehen. Und seine Weisheit, sein Wissen ist perfekt, ist absolut. Die Tiefe des Herzens Adams, des ersten Sünders, spiegelte unsere Herzen wieder mit absoluter Präzision. Gott hat vorhergesehen oder so designt auch, dass Adam die erste Frucht, diese Frucht nahm, dass er dort sündigte. Es ist genau das, was du auch tun würdest. Es ist genau das, was sich in deinem Herzen widerspiegelt. Es gibt viele Kommentatoren, die machen diesen Punkt, dass Adam der Erste, der Vorfahr, der vorangegangen ist, der all das getan hat, was wir alle auch tun würden. Weil er unser Vater war, sozusagen. Aber das ist vielleicht greift ein bisschen zu kurz, weil unsere Väter ja nicht immer das nur tun, was wir tun. Und doch trifft es irgendwo den Punkt an der Stelle. Es ist wirklich hart, dies zu hören. Wenn wir das hören, dann hört sich das für uns an wie, irgendwas wurde mir jetzt hier übergestülpt was ich gar nicht wollte, wo ich gar keinen Teil daran habe. Ich wollte das doch gar nicht so mit Adam. Ich wollte das nicht. Und das denken wir auch über unsere Sünde. Wir wollen ja gar nicht, dass dieser Rasierschaum in unserem Bart ist. Aber und wir wollen auch die Sünde nicht. Aber manchmal denken wir, dass wir Sünder sind, weil wir gesündigt haben. Wir denken, ja, ich bin Sünder halt wegen dieser einen Sache, die ich gemacht habe, oder wegen dieser anderen. Oder wegen dieser Sache, die ich nicht gemacht habe. Wir wollen irgendwie so in unseren Herzen, in unseren Gedanken so eine Liste machen, wegen den Dingen, die wir getan haben oder nicht getan haben, und wir werden auch dazu ermutigt, dass wir mit den einzelnen Sünden uns um die Sünden kümmern, dass wir darüber nachdenken. In der Bibel werden wir dazu aufgefordert. Aber hier sagt die Bibel etwas, was Ligon Duncan auch gesagt hat. Es ist nicht so, dass wir Sünder sind, weil wir gesündigt haben, sondern eher, dass wir sündigen, weil wir Sünder sind. Versteht ihr den Unterschied? Es ist nicht so, dass wir Sünder sind, weil wir sündigen, sondern dass wir sündigen, weil wir Sünder sind. Wir werden nicht Sünder durch das, was wir tun, sondern wir sünden dadurch, dass wir Sünder sind. Es ist eine natürliche Erfahrung, Mensch zu sein. Es hört sich so an, als ob Paulus sagt hier, dass der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Wir haben einen natürlichen Zustand der Sünde in Adam. Es ist die Natur unseres Herzens. Wie Paulus in Epheser schreiben würde, dass wir von Natur aus Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. In Epheser 2. Es ist nicht so, dass wir mit den Sachen konfrontiert werden von Gottes Wort, die wir getan haben oder nicht getan werden, sondern uns wird gezeigt, dass unsere Natur sündig ist, dass wir in Sünde geboren wurden, vom Anfang an, von dem ersten Atemzug oder von unserer Befruchtung eigentlich. David schreibt im Psalm, dass er gezeugt wurde in Sünde. Paulus zeigt uns hier, wer wir sind. Unser Alles ist durch und durch sündig. Wir wurden auf diese Art und Weise geboren, um die Sprache der modernen Gesellschaft zu nehmen. Wir ähneln unserem Vater. Nicht nur in der Haarfarbe und so weiter, sondern auch in der Sünde, wie Adam, in der Rebellion gegen Gott. Es ist ein größeres Problem. Es ist nicht nur 5 Dinge, die ich getan habe oder nicht richtig getan habe, 5 Fehler, die ich begehe, sondern es ist die Wahrheit, dass jeder Mann, Frau, jedes Kind, das geboren wird, dass sie selbst von Anfang an auf die Welt kommen mit dem Bedürfnis für einen Heiland und als Sünder. Wie seht ihr das? Wie beweist Paulus seinen Punkt? Er hat schon gesagt, dass es eine Beziehung gibt zwischen Sünde und Tod. Und hier sagt er in seinem dritten Punkt jetzt also, der Tod ist zu allen Menschen gekommen, weil alle gesündigt haben. Der Tod ist sozusagen sein Beweistext dafür, dass alle Menschen sündig sind. Ist ein Kind im Bauch der Mutter oder direkt nach der Geburt, Sekunden nachdem es geboren ist, muss es da schon sterben? Ja, nicht sofort, aber irgendwann wird es sterben müssen, wegen seiner sündigen Natur. Jeder Mensch, egal ob ein kleines Kind ein paar Sekunden nach der Geburt oder ein erwachsener Mensch, es gibt keinen Menschen, der auf dieser Welt lebt, der nicht sterben muss wegen der Sünde. Das ist die Realität. Und das ist das, was Paulus sagt hier. Paulus sagt sozusagen, wenn ihr einen Beweis braucht, dann schaut euch den Tod an. Und deswegen sagt er jetzt, dann geht es zum zweiten Punkt, die Herrschaft der Sünde, Vers 13 bis 14. Ihr seht vielleicht, zwischen Vers 12 und Vers 13 kommt eine Klammer. In meiner Bibel steht die zumindest. Und das ist das, was das ist sozusagen ein Einschub. Paulus hat sozusagen, während er es schreibt, einen weiteren Einfall, einen Gedanken, den er nicht zur Seite legen kann, den er zuerst jetzt noch ausführen möchte, um dann Vers 12 weiterzuführen. Also Vers 12 ist noch nicht zu Ende, aber er redet weiter dann später darüber. Und er fügt weitere solche Grundannahmen hinzu. Denn bis zu dem Gesetz war Sünde in der Welt, Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz da ist. Also die Sünde war in der Welt, auch vor dem Gesetz. Jetzt fragen manche vielleicht, ja, wie kann man denn die Menschen für schuldig halten, wenn sie es gar nicht davon wussten, weil es gab ja das Gesetz nicht. Paulus sagt, sogar vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt. Sie war schon dort. Die Sünde kommt nicht aus dem Gesetz, sondern sie kommt von diesem einen Mann, Adam. Und sie wird gespürt von all denen, die ihm durch natürliche Geburt nachfolgen. Sünde war in dieser Welt, bevor das Gesetz gab. Aber Sünde wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz da ist. Hä, Moment, das hört sich jetzt sehr gegensätzlich an. Und ja, das ist auch so. In gewisser Weise sagt er, bevor Mose das Gesetz auf dem Berg Sinai gegeben hat, da gab es immer noch Sünde. Da wurde das Gesetz gegeben, weil sie gesündigt haben dort am Fuß des Berges. Sie haben Götzendienst getrieben. Und dann sagt er weiter, die Sünde wurde aber nicht zugerechnet, wo es kein Gesetz gab. Was heißt es jetzt? Ja, Paulus sagt, es gab schon vorher ein Gesetz. Hä, wie kann das denn sein? Ich möchte euch einladen, kritisch und biblisch zu denken mit mir. Wenn ihr über Adams Sünde nachdenkt, über die Sünde von Adam in Genesis, was war seine erste Sünde? Um den Kinderkatechismus zu zitieren, was war's? Dass er die verbotene Frucht gegessen hat. Ja, genau, das ist richtig. Er hat die verbotene Frucht gegessen. Und wenn ihr einmal kritisch drüber nachgedacht habt, das war die Sünde, war Gott jetzt irgendwie so ein bisschen fies? Ja, wir haben ein Baby in unserem Haus, in meiner Familie, und es liebt Bananen. Und ich werd jetzt nicht sagen, hey, nein, du kannst keine Banane haben. Nein, ich liebe mein Kind. Ich möchte es ihm geben, was es möchte. In es verwöhnen. Die Frucht selbst ist nicht das Böse. Die Übertretung ist, dass er Gottes Wort nicht befolgt hat. Du sollst nicht von der Frucht des Baumes der Erkenntnis des Guten und Bösen nehmen, noch sollst du davon essen. Es ist der Ungehorsam. Es ist nicht die Frucht, sondern der Ungehorsam. Das Herz, das sagt, ich tue, was ich möchte. Was ist das erste Gesetz, das regiert und über alle Menschen regiert und das Adam übertreten hat? Es ist Ungehorsam gegenüber Gott. Nicht das zu tun, was Gott gesagt hat. und das tun, was Gott gesagt hat, dass er nie tun soll. Das ist das Einfachste. Und jetzt sagst du vielleicht, hey, das ist jetzt ja ein bisschen seltsame Auslegung dieser Schrift. Ich glaube aber nicht, dass es wahr ist, weil Vers 13 und Vers 14 gehen zusammen. Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz da ist, Vers 13, Vers 14, aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose. Hör es noch einmal. Hier ist es wieder der Tod, dein Beweistext sozusagen. Der Tod herrschte von Adam bis auf Mose. Selbst über die, die nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Vorbild des Zukünftigen ist. Die Herrschaft des Todes. Es ist irgendwie ein bisschen creepy, das so zu sagen. Die Konstanzheit des Todes. Ich glaube, Benjamin Franklin hat es gesagt, die meisten Dinge auf der Welt sind unsicher, außer Tod und Steuern. Es gibt für alles Ausnahmen, außer für den Tod und für Steuern. Ich war in Orten auf dieser Welt, wo Steuern sehr unsicher waren, wo das überhaupt nicht so war, wie Benjamin Franklin es gesagt hat. Aber Tod war auch dort immer sicher. Alle Männer, Frauen und Kinder, alle sündigen in Taten, Worten und in ihrer Natur. Das heißt, das, was wir lieben, unsere Lust des Fleisches, ist korrupt, ist kaputt gemacht. Wir sind durch und durch schlecht. Es heißt nicht, dass wir komplett kaputt sind, also zum Schlechtestmöglichen gemacht sind, aber jeder Teil von uns ist berührt von der Sünde. Kein einzelner Teil ist noch gut. Die Sünde, der Tod zeigt also, dass wir durch und durch zerstört sind. Und was war das, was die Schlange Adam und Eva gesagt hat? Gott wird euch nicht, sicherlich werdet ihr nicht sterben. Das war die Lüge der Schlange. Und das ist falsch. Nein, der Tod ist etwas, womit wir alle kämpfen müssen. Und ohne Christus werden wir am Tag, an dem wir sterben, unseren Gott sehen. Und was wird dann folgen? Dann werden wir gerichtet werden. Die Sünde herrscht. Und die Sünde herrscht und der Beweis dafür ist die Anwesenheit des Todes in dem Leben des Menschen. Wir haben heute in dem Glaubensbekenntnis gesagt, dass Jesus den Tod erlitten habe. Er ist das lebende Wort Gottes, das in die Welt gesprochen wurde. Und er hat für uns den Tod erlebt, für uns als Sünder, die das Spiegelbild war an der Stelle richtig herum. Er hat das erlitten, was wir verdient haben. Er war der Herr über alles. Und er hat es hinabgestiegen in das Reich des Todes. Für 3 Tage lag er im Tod. Und so kommen wir zu unserem dritten Punkt. Vers 15. Das freie oder kostenlose Geschenk. Vers 15. Wenn wir jetzt hier hinkommen, dann möchte ich nur sagen, dass es jetzt gibt noch einige andere Verse der Bibel. Und wir werden in den folgenden Wochen Wir werden in den nächsten Wochen noch weiter über diese Verse reden, aber ich wollte nicht über das Fürchterliche des Kreuzes reden und über die Sünde und dass alle darunter sind. Wir werden nächste Woche also über Vers 15 nochmal weiterreden, damit ihr nicht sagen könnt, ja, du hast aber hier diese Sachen vergessen alle. Aber ich möchte jetzt einfach nur sagen, wir reden über Vers 15. Ist nicht aber wie die Übertretung, so auch die Gnadengabe. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in Gnade, die durch den einen Menschen Jesus Christus ist, zu den vielen überströmt geworden. Hört ihr nicht, was hier steht? Das ist das, was ich gesagt habe schon. Es ist diese Übertretung. Es gibt diese Übertretung von Adam, aber es gibt auch noch etwas anderes. Es gibt die Gnade Gottes durch den einen Menschen, Jesus Christus, die zu vielen, zu uns allen auch überschrieben geworden. Es ist ein freies Geschenk. Es ist anders. Es ist das Gegenteil, wie bei diesem Spiegel, wo du das andere siehst. Es ist ein freies Geschenk aus Gnade. Viel mehr, sagt er hier, viel mehr ist die Gnade Gottes überströmend geworden. Wir haben gesehen, wie groß diese Sünde ist und der Tod, der davon kommt. Und das ist fürchterlich und es zeugt Angst in uns. Aber er sagt hier, die Gnade von Gottes, die Gabe in Gnade in Jesus Christus, die ist größer und ausreichend und überströmend. Er hat alle unsere Sünde am Kreuz auf sich genommen. Ihr müsst kein einziges bisschen von diesem Leiden, dieser Bestrafung, dieser Gottesferne auf euch genommen, weil er es auf sich genommen hat. Wir verdienen es nicht, sondern er gibt es uns in Gnade. Es überströmt zu vielen. Wir werden da nächste Woche nochmal drauf kommen. Aber mit was möchte ich euch jetzt hier lassen? Der Tod, die Sünde, die Abkehr von Gott. Paulus sagt, jedes bisschen davon kann sich ändern. Er sagt, dieses freie Angebot von Jesus Leib und Blut am Kreuz ist so, dass all dieser Zorn weggenommen werden kann von dir. Und du mit Gott versöhnt sein kannst. Du bist nicht länger ein Feind in ihm. Es kann sich ändern. Und die Sache, die du bekommst, ist eine unveränderliche, wunderbare, perfekte, ewiges Leben. Mit Gott dem Vater. Durch Jesus Christus, Gott den Sohn, der für dich starb. Wie viel mehr? Wie viel mehr ist die Gnade Gottes und die Gabe in Gnade durch den einen Menschen, Jesus Christus, ist zu den vielen Überströmen geworden. Und Christen, ihr sagt besser Amen, weil es das ist, was wir in Christus haben. Eine Gnade, die nie weggenommen werden wird. Ein Leben, das ewig ist. Und eine Hoffnung, die belohnt wird in der Erfüllung aller seiner Verheißungen. Und dass wir vor ihm Söhne und Töchter genannt werden, geliebte Kinder, eine Braut, Geheiligte. Lasst uns nochmal beten. Vater im Himmel, wir danken dir für deine Schrift, für die Lehre, die du deinem Wort gibst. Dass wir nicht Kinder sein sollen, die in der Welt in Dunkelheit sitzen, sondern dass du uns das Licht gibst in dem Evangelium unseres Herrn, ein Licht in dem Verlorensein unserer Seelen. Ich bitte dich, dass wir Jesus kennen, wenn es ein paar gibt, die heute Morgen nicht Jesus kennen, dass sie auf ihn vertrauen, dass sie aus dem Tod ins Leben übersetzt werden. Und für die, die Jesus kennen, bitte ich, dass sie ihre Herzen sich freuen, jubeln, dass sie sich finden ohne Angst vor deinem Thron in dem Blut deines Sohnes. Vater, sei weiter mit uns, wenn wir jetzt dem Tisch des Herrn nahen, dass wir uns an dir geistig nähern. Wir bitten all das im Namen von Jesus. Amen.